Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In meiner heutigen Folge möchte ich ein wenig an das Interview mit Ole Donner anknüpfen und mich erneut mit dem Thema Intelligence beschäftigen, vor allem Open Source Intelligence als eine Methode zur Informationsbeschaffung aus öffentlich zugänglichen Quellen und aber auch der Frage, was man eigentlich im Darknet alles so finden kann. Ich bin über meinen Interviewgast im Rahmen der Recherche für einen Kunden gestolpert und wir haben uns lange ausgetauscht und ich fand die Ergebnisse, die er da hat, so spannend, dass ich dachte, ich teile das einmal im Podcast. Vor allem, weil ich finde, dass eigentlich die Awareness zum Thema Informationsbeschaffung, aber auch Informationsverfügbarkeit im Darknet relativ gering ist. Mir geht das so, ich stolpe über das Darknet immer in Filmen und dann sehe ich so Leute vom Computer, die sich irgendwie mit dem Terminal in irgendwelche Welten einhacken. Man selbst hat sicherlich auch nie den Bedarf, ins Darknet zu gehen, aber es ist eben durchaus relevant zu wissen, welchen digitalen Fußabdruck man nicht nur in der LinkedIn- und Facebook-Welt hinterlässt, sondern welchen digitalen Fußabdruck Unternehmen auch an anderer Stelle hinterlassen. Heute einmal ganz praktisch über Ermittlungen im Internet und im Darknet sprechen und auch darüber, was für Informationen man denn als Unternehmen dort gewinnen kann und wie Unternehmen von solchen Methoden partizipieren können. Ja, mein heutiger Gast ist Jörn Weber. Er hat eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, hat dann studiert, ist in die Kriminalpolizei gewechselt und von da im Jahr 2000 hat er den Weg in die Wirtschaft gefunden, hat sein eigenes Unternehmen, die Korma GmbH, gegründet, spezialisiert auf digitale Ermittlungen und OSINT. Jörn, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Vielleicht erstmal die Frage, was ist ein OSINT überhaupt und wie ordnen wir das ein zur Gesamtintelligenz? Ich habe ja schon mal ein Interview mit Ole Donner geführt, vielleicht kannst du da mal so den Bogen spannen.
Ja, das ist super, weil Ole hat natürlich eine andere Definition davon, als so allgemein üblich OSINT verwendet wird und ich stimme ihm da auch zu, aber wir können dieser Verwässerung des Begriffs so eigentlich nichts mehr entgegensetzen. Also OSINT im Sinne, wie ich es mache, sind eigentlich Online-Ermittlungen, also alles, was digital sich ermitteln lässt, online, über, aber auch, naja, die Quellen sind eben auch wichtig, aber ich gehe an jede Quelle ran, die ich kriegen kann, um das Ziel meiner Ermittlung zu erreichen, solange ich damit im rechtlichen Rahmen bleibe oder das, was der Kunde haben möchte. Also ich glaube, es ist ein Schritt tiefer, als Intelligence geht, aber dieser Aufbau ist der gleiche. Also das ist bei dem, diese Collection Phase heißt es, glaube ich, bei den Intel-Leuten. Das ist das, was wir machen. Das heißt, wir haben die Person, das Unternehmen und sammeln dann online, digital all das ein, was es da gibt. Und ja, ich nenne es Online-Ermittlungen oder Online-Investigations, wie auch immer. Und abgekürzt ist immer noch OSINT. Und ja, man muss es manchmal so ein bisschen erklären noch.
Ich sehe irgendwie auch für Open Source Intelligence. Was sind denn die Open Sources, die ihr da nutzt?
Naja, das fängt, so ganz open sind die alle gar nicht. Also wir haben relativ viel PSINT, also Paid Source Intelligence, ja. Das ist immer auch besonders schmerzhaft, weil das sind also echt teure Quellen. Aber es gibt natürlich öffentliche Quellen, Suchmaschinen, ganz klar. Aber da ist mittlerweile auch das Problem, dass man gar nicht mehr zu wenig Informationen hat, sondern so viel bekommt, je nachdem, wie man sich da anschaut, dass man dann eigentlich damit umgehen muss, dass man plötzlich ein paar hundert Suchergebnisse hat und die natürlich irgendwie jetzt einordnen muss. Also das sind freie Quellen, öffentliche Quellen, natürlich auch Register, ja, Handelsregister beispielsweise ist ja öffentlich, aber da kann ich ja nicht nach der Person suchen. Also brauche ich dann wieder eigentlich ein professionelles Unternehmensregister, wo ich auch nach Jörn Weber gucken kann und sagen kann, wo hat denn der überall seine Fühler drin und dann auch international und schon bin ich wieder nicht mehr in, also Open gegen Bezahlung, ja. Das ist auch so eine, da gibt's, glaube ich, auch so eine philosophische Diskussion drüber. Für mich ist das nicht offen, weil kann sich nicht jeder leisten, aber oder will es auch oder darf es auch, weil Corporate sagt, nee, kaufen wir nicht. Aber die Quellen sind schon durchaus unterschiedlich, ja. Also entweder bezahlt oder off oder frei.
Was ist denn so der klassische, also der klassische Anwendungsfall, wann kommt ein Kunde, ein Unternehmen zu dir? Und warum kommen die zu dir und gehen nicht zur Polizei?
Ja, das ist ganz durchaus unterschiedlich. Wir haben natürlich einen Fokus auf Unternehmenskunden. Das heißt, ich arbeite dann schon mit Profis zusammen, die aus Corporate Security kommen. Und die kann ich auch alle sehr gut bedienen, weil ich halt nachvollziehen kann, was die machen. Die haben zum Teil diese Verwendungsmöglichkeiten, diese Anwendungsmöglichkeiten nicht an Software, an anderen Dingen, an Quellen, die wir haben. Das ist so. Manchmal sind wir auch so ein Proxy. Das heißt, die möchten gar nicht, dass jemand auffällt, dass die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Wenn das die Korma GmbH ist, also das sollte eigentlich auch keinem auffallen, ja, also dass wir uns speziell für jemanden interessieren, das können wir auch eigentlich ganz gut vermeiden, aber selbst da ist ja immer so ein Restrisiko und das kann man natürlich ausschließen, wenn man noch mal so ein Proxy dazwischen hat. Also dann weiß jemand, ich bin neugierig, aber er weiß halt nicht, für wen ich arbeite. Das wäre so ein Fall. Oder eins unserer Produkte, wir nennen das digitalen Fußabdruck, das heißt, wir machen so ein Komplett-Screening von einer Person, von A bis Z mit allem, was wir finden können, quasi wie ein Angreifer, so eine Art Pentesting, aber ohne den Test sozusagen. Und das machen wir dann zum Beispiel für Konzernsicherheit im Rahmen Vorstandssicherheit und so, um dann wirklich alle Leak-Daten, alle Veröffentlichungen zu der Person zu finden. Ja, und auch da braucht man wieder einen richtigen Workflow und die ganzen Quellen, über die wir gerade gesprochen haben, die Paid Sources, ich weiß gar nicht, ob es so viele andere Leute gibt, die das so anbieten können. Ich will da ja nicht so rumstrunzen hier sozusagen, aber das ist schon eine spannende Sache, wenn man das so machen will. Und wenn es um strafrechtliche Dinge geht, ist das so, dass wir Aufträge kriegen. Also ich habe jetzt eine Anfrage, das ist so offensichtlich ein Trader, der einen hohen sechsstelligen Betrag verloren hat und der hat das Gefühl, dass für ihn nicht genug gemacht wird. Und ja, dem kann man natürlich helfen, im gewissen Rahmen, dass wir zumindest diese Ermittlung professionell aufbauen. Und da hilft natürlich meine Vergangenheit. Ich weiß ja schon, was meine Kollegen sozusagen brauchen, damit die vernünftig arbeiten können. Den darf ich nicht so einen Zettel hinwerfen oder 30 Aktenordner, ja, und sagen, hier, ermitteln mal. Dann ist schon die Begeisterung nicht so hoch. Aber wenn die einen professionellen Report bekommen, wo vorne schon draufsteht, was noch zu tun ist, was offen ist, was gemacht wurde und so weiter. Das hat eine ganz andere Qualität und dann ist die Erfolgsaussicht auch deutlich höher.
Okay, und im besten Fall kommst du ja wahrscheinlich auch, bevor eine Straftat passiert ist, sondern irgendwie im Sinne von, ich habe ja gelernt, bei Intelligence steht die Fragestellung im Zentrum. Das heißt, man muss erstmal eine gute Fragestellung bringen, die da ist. Weil jetzt haben wir uns ja getroffen für einen ganz konkreten Anlass, weil ich sozusagen Informationen für einen meiner Kunden brauchte, wo es so um, was ist eigentlich im Darknet über die veröffentlicht? Vielleicht können wir mal so ein bisschen darauf gucken, weil ich glaube, das Darknet, das kennt man, aber da war noch niemand drin und so richtig kann, glaube ich, auch keiner was damit anfangen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du so mit diesen Informationen machen kannst.
Ja, wir machen das Licht an. Das ist aber so mein Spruch dann. Auch das ist tatsächlich so ein Mythos irgendwo. Ja, man redet da viel drüber. Viele sagen auch, ja, ich weiß gar nicht genau, was da passiert. Und man muss das ein bisschen differenzieren. Das eine ist, da passiert tatsächlich nicht so viel. Also ich habe selten Treffer, wenn ich zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, zu diesem digitalen Fußabdruck, diese Leute, diese Namen, die suche ich dann auch natürlich im Darknet. Aber ich finde da ganz selten was, weil auch wenn die noch so bekannt sind, ja, als Vorstand oder so, da wird darüber die nicht interessant, also die sind da nicht interessant für die Leute, die da in Foren da reden. Die haben andere Themen, wie man Marihuana günstig einkaufen kann oder sehr verwirrte Themen, sage ich mal, wenn die so in irgendwelchen extremistischen Bereichen sind. Also das ist eine ganz andere Diskussion da in den Netzen. Und Trotzdem will man natürlich wissen, wird da über uns geredet, wird über dieses Produkt geredet, werden unsere Daten da gehandelt? Und das muss man eben in der Fragestellung dann klären, was genau jetzt gewünscht ist. Weil Datenhandel bedeutet, ich muss mich dann um die Marktplätze kümmern. Ich sehe aber auch eigentlich nicht genau, welches Datum sozusagen jetzt gehandelt wird, weil die mir einfach nur riesen Pakete verkaufen. So all 1 Million Twitter-Konten. Da weiß ich aber gar nicht, ob das dabei ist, was ich brauche. Und man braucht für Darknet-Ermittlungen auf jeden Fall einen professionellen Datenanbieter, der quasi diese ganzen, und nicht nur dieses eine Darknet, das wir alle kennen über den Tor-Browser, sondern auch einige andere noch, so Peer-to-Peer-Netzwerke gibt es da noch, I2P und ähnliches, der all diese Dinge scraped, erfasst in der Datenbank und dann durchsuchbar macht, weil ich dann auch dann zum Beispiel auch relativ sicher sein kann, dass ich da keine expliziten Materialien finde, entweder Bilder, die ich nicht sehen will oder auch Bilder, die ich gar nicht haben dürfte, so strafrechtlich gesehen, mit Kinderpornografie und ähnliches. Diese Profi-Anbieter filtern das alles raus. Das heißt, ich kann jetzt wirklich auch ruhigen Gewissens da in diesen Textmengen da suchen gehen und Sachen finden, kann natürlich von da jederzeit wieder live in das Darknet reingehen. Aber ich habe halt diesen Layer davor, wo ich sicher operieren kann. Und da kann ich dann perfekt suchen, gucken, ob diese Themen da auftauchen, in welchen Quellen darüber diskutiert wird. Das ist einfach deutlich schneller und professioneller, als sozusagen den Tor-Browser aufzumachen und dann zu sagen, tja, wo gehe ich denn jetzt hin? Weil es gibt halt kein Google oder Bing fürs Dark Web. Und wenn man dann tiefer gehen muss, das ist eine andere Ebene. Also es gibt durchaus Leute, die haben Kohorten von Sockenpuppen, so verdeckte Accounts, mit denen die operieren, die dann vielleicht auch Ankäufe da machen von Daten mit Kryptowährungen und so weiter. Das ist nochmal so ein anderer Layer, mit dem man arbeiten kann. Und da wird es aufwendig, weil man natürlich diese Personas, die man da bildet, die muss man erstmal ausstatten mit Kryptowährungen. Nicht so schwer, aber trotzdem auch, das will man natürlich so ein bisschen, weiß ja nie, was von gegenüber man da hat, also was der für Möglichkeiten hat. Also man muss es halt ein bisschen waschen sozusagen und die Persona auch sicher machen und sich dann natürlich da auch aufhalten die ganze Zeit. Also da arbeiten wir nicht so viel mit in dem Bereich, sondern wir sind einen Layer davor. Aber es gibt eben verschiedene Stufen, die man zünden kann da.
Wir haben einen Partner, die sowas machen. Der wollte aber nicht zum Interview kommen, weil er gesagt hat, das hat er einmal gemacht und danach haben ihn Kohorten von russischen Servern versucht, in die Knie zu zwingen.
Ja.
Also, sozusagen, weil da funktioniert es genauso. Die haben eine Vielzahl von Accounts und echte Leute, die davor sitzen und diese digitalen Identitäten pflegen. Du bist sozusagen ja eher, also du machst ja im Grunde das Google dann, ne? Du machst das Deep Web und das Darknet irgendwie durchsuchbar und kannst dann mit den Informationen, mit deinem kriminalistischen Hintergrund auch was anfangen. Das wäre jetzt so mein Ergebnis.
Ja, genau. Also wir sehen dann, was wir da gefunden haben, wo es vielleicht sich auch lohnt, nochmal tiefer zu gehen. Ich arbeite sowieso gerne in so Phasen auf, wo ich sage, lass uns doch erstmal gucken, was wir da überhaupt finden. Redet jemand über das Thema oder welche Art von Daten wird angeboten? Also der Teil, den Ole macht mit dem Fragen stellen und so, der kommt halt immer wieder auch bei mir rein, vielleicht nicht so intensiv, als wenn man dieses Foresight macht und so, was die ganzen Intel-Spezialisten so machen. Aber man muss immer wieder eine Frage stellen, ja, werden meine Daten gehandelt? Ja, dann muss ich halt sagen, ja, okay, welche Daten genau meinst du denn? Ja, und dann muss man sich halt überlegen und da kommt schon, also ich mag meinen Job einfach, weil das ist so ein kreativer Prozess. Ich muss mich einfach reinversetzen und sagen, okay, das ist das, was die haben. Also da sind irgendwelche Leak-Daten nach einem Ransomware-Angriff. Wo werden die gehandelt? Ja, wo tauchen die auf? Wo können wir gucken, ob es die gibt? Und das ist schon ein kreativer Prozess. Und da muss man eben sehen, wenn man das weiß, was man jetzt sucht, ja, okay, wo kann man jetzt diese Angebote abgreifen oder wo werden die Angebote sichtbar und all diese Dinge. Also da muss man immer wieder so einen neuen Plan auch aufstellen.
Jetzt ist es ja so, also die Diskussion darüber ist ja auch so ein bisschen angstgeprägt. Also ist das denn überhaupt erlaubt, so Daten im Darknet zu durchsuchen oder weiß nicht, wie deine Dienstleister, die du da hast, da rankommen? Ist es verboten, die zu kaufen? Also, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute haben eine große Scheu davor, da überhaupt ranzugehen, weil sie denken, dann gehen sie sofort Straftaten, auch wenn sie dich jetzt beauftragen.
Ja, also ich meine, ja, der Ankauf der Daten, also wenn man da jetzt tatsächlich, also ich habe das mal gemacht, so ein Twitter-Paket habe ich mal gekauft, ja, schon ein paar Jahre her, da war das noch nicht so mit den Leaks wie jetzt so ein super Thema, aber es waren halt die ersten und naja, da ist häufig auch schon mal so, dass man sagt, naja, okay, machen wir jetzt einfach, ja. Aber es gibt natürlich durchaus Kunden, wo man das vorher wirklich einfach auch klären muss, ja. Also ich bin da eher schmerzfrei, würde ich mal jetzt behaupten, das zu machen. Und das muss man auch mit dem Kunden genau abklären, mit dem Handel. Ich meine, für Leak-Daten brauche ich es eigentlich heute nicht mehr, sondern ich habe dann Dienstleister, die das machen und die... Mit denen hat man ja sozusagen Verträge und die sagen natürlich auch, wir kaufen die nicht, wir kriegen die so. Und ich meine, ich kann natürlich da auch nicht hinter die Türen gucken, woher die tatsächlich immer ihre Sachen haben. Aber viele Leaks werden eben auch gratis sozusagen angeboten. Also beispielsweise, es gibt einen großen Leak von der russischen Bank, schon einige Monate mittlerweile. Und ja, den haben natürlich die Ukrainer auch veröffentlicht, weil die gesagt haben, hier, bitteschön. Ja, also da gab es nichts zu kaufen dann. Und die Verwendung von diesen Daten auch für Ermittlungen ist natürlich immer so ein bisschen kritisch. Da gibt es eben Leute, die sagen, ja, aber das ist ja quasi offen, weil das ist ja schon veröffentlicht worden und das man kriegt es ja auch nie wieder weg. Ja, in dem Augenblick, wo so ein Leak draußen ist, wird der überall verteilt. Die Leute laden sich das runter, das wird in Profisysteme eingepflegt, wo es dann durchsuchbar ist. Andere laden das für sich runter, haben das auf ihrer Festplatte. Also wer da betroffen ist, kann nur noch alles neu aufsetzen, ja, weil das kriegt man nicht mehr gelöscht. Und die Verwendung, also eine rechtliche Grauzone vielleicht manchmal. Aber wie ich arbeite halt mit Anbietern, mit denen, die auch in Europa arbeiten, also die sich schon mit den Datenschutzsachen auseinandersetzen. Also ich habe einen beispielsweise, der maskiert immer alle Passwörter, die mich eigentlich auch gar nicht interessieren. Ich will die Passwörter gar nicht sehen von so Leaks. Mich interessieren die Accounts, hat jemand so einen Account und solche Dinge und ähnliche Sachen. Ja, und da muss man eben damit umgehen, dass man das vielleicht abstimmen mit dem Kunden auch.
Aber es ist ja vielleicht auch um wieder bei dem Proxy zu bleiben, vielleicht ist das ja auch ein Weg, dass der Kunde dann eben, also ist man ja als Selbstständiger manchmal ein bisschen hemdsärmeliger, hätte ich jetzt fast gesagt, oder agiler, ja, unterwegs, als wenn ich dann eine große Rechtsabteilung habe und die im Grunde auch nicht so richtig weiß, was jetzt die Antwort ist. Lagere ich ja im Grunde vielleicht auch das Risiko ein Stück weit an dich raus und sage, gut, aber ist doch dein Thema, ob du da jetzt eine Straftat begehst oder nicht, interessiert mich eigentlich nicht.
Ja, das also ich habe auch schon so Verträge gehabt, wo das quasi mehr oder weniger so drin stand, ja, wir wollen alles wissen, aber du darfst nichts machen, aber okay, das ist beides zusammen ein bisschen schwierig, ja. Also ich meine, klar, sieht man dieses Thema zum Beispiel bei diesem, was ich gar nicht so abdecke, aber so Pre-Employment-Screening soll man bei den Leuten, bei den Kandidaten auf den Facebook-Seiten gucken. Das war vor ein paar Jahren zumindest mal ein großes Thema. Dann ist aber Facebook auch ein Marktplatz, ja, wo auch Sachen angeboten werden, wo man sagen kann, auf Marktplätzen darf man gucken, ob Leute da agieren. Also das ändert sich auch ständig. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ändert sich halt genauso schnell wie die Entwicklung mit KI heutzutage, dass die da sind. Also ich behaupte mal, wenn man mit einem Anbieter arbeitet, wo man weiß, der arbeitet professionell und der erfasst die Daten vernünftig und der überprüft das alles und macht auch diese Verlinkung der Daten sauber und unterwirft sich auch den DSGVO-Regeln und ähnlichen Dingen. Das hört sich zwar schräg an, wenn es um so riesen Datenmengen geht mit 45 Milliarden Datensätzen zum Teil in so einer Datenbank oder mehr auch. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut. Und dann gibt es ja auch immer die Frage, warum interessiert sich jetzt jemand dafür? Also bei uns ist es so, dass wir ja auf der Basis von berechtigtem Interesse arbeiten. Das heißt, der Kunde ist auch relativ einfach zu erklären für mich, dass er wirklich nicht seine Nachbarin ausspionieren will, sondern ein berechtigtes Interesse hat daran. Das ist bei Corporate Unternehmenskunden und so weiter für mich nie ein Problem. Wir haben wenig Privatkunden, da muss man das immer wieder erklären und auch überprüfen, warum will der das wissen. Aber wenn jemand sagt, aus Gründen hier für die Vorstandssicherheit und der Vorstand auch weiß, dass ich ihn überprüfe, ist das alles gar kein Problem. Und wenn es dann um Angreifer geht, wenn ich Personen aufklären soll, wer ist diese Person, wir haben da so komische Vorfälle oder wie auch immer oder möglicherweise Schmiergeldzahlungen oder irgendwelche anderen Dinge, dann geht es um Firmen und Personen und dann ist ja auch das berechtigte Interesse da der Firma, die müssen es ja sogar aufklären Und dann, glaube ich, ist auch die Verwendung von solchen Daten gerechtfertigt. Und dann kommt es ja immer darauf an, was schreibt man in die Berichte rein. Ja, aber wir gucken uns natürlich immer erstmal alles an und dann muss man das eben professionell zusammenstellen, damit dann, wenn es an die Strafverfolgungsbehörden geht oder zu einem Gerichtsverfahren kommt, da auch eben nichts drinsteht, was die Sache kritisch werden lassen könnte. Aber dafür sind wir dann ja da.
Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, was man nicht selber machen sollte, wenn man nicht viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Das gilt aber ja für viele Themen, die ich hier im Podcast behandle. Wie kommen denn erstmal so Informationen ins Darknet? Also, warum sollte ein Unternehmen sich vielleicht mit der Frage beschäftigen, ob darüber schon Informationen da sind? Oder die sagen, gut, wir hatten keinen Ransomware-Angriff, wir hatten hier keinen Hacks, alles Suche bei uns. Oder gibt es da noch andere Angriffsvektoren, die relevant sind?
Ja, es gibt schon Vektoren, sind eigentlich alle Mitarbeiter, ja, im Grunde genommen, weil es tatsächlich Leute gibt, egal ob Beamte oder Mitarbeiter in der privaten Wirtschaft, die mit ihren E-Mail-Adressen, also ihren dienstlichen E-Mail-Adressen, den geschäftlichen sozusagen, sich irgendwo einloggen, irgendwo registrieren, auf Adults-Only-Pages, ja, machen dann meistens Männer, die sind ja so gesteuert dann, oder irgendwelchen Shopping-Malls oder was auch immer. Und dann, das ist soweit vielleicht auch noch okay, aber das Problem sind heute die Leaks, ja, und die werden immer größer und die sind dann eben relativ aktuell und dann kann man diese Leaks eben verwenden, um zu gucken, wer von diesem Unternehmen hat denn da Leaks, ja, wer wurde da geleakt und welche Passwörter hat der verwendet. Und dann hat man natürlich einen Angriffspunkt, auch um auf die Firma zu gehen. Und das wäre dann so ein bisschen Vorbereitungshandlung für Ransomware. Und die einzelnen Daten, die kommen aus dem Darknet, die werden frisch immer da eigentlich angeboten. Aber heute geht auch ganz viel über Telegram. Also man muss gar nicht mehr so ganz viel in diese dunklen Ecken gehen. Telegram ist ein Mega-Marktplatz für alles rund um diese Profile. Und die noch größere Gefahr sind Infostealer. Ja, das ist dann Malware, die sich jemand einfängt auf seinem Rechner und dann wird das gesamte Profil mit allen Passwortlisten, mit allen Cookies, das wird dann verkauft und man merkt es eigentlich gar nicht, weil selbst, also die Sachen, die ich immer sehe, die haben alle Viren, Antiviren-Software drauf, Defender, Microsoft, Kaspersky, was auch immer, und trotzdem hat das nicht funktioniert, weil die Dinge einfach so gebaut sind, dass man sich quasi das Ding einfängt und man merkt das gar nicht. Und der macht auch nichts kaputt. Das Einzige, was er macht, der transportiert die Daten, die drauf sind, also alle Passwörter aus dem Browser, was ja leider noch viele Leute machen, alle Cookies, ein Screenshot von der Seite, wo man war, als man sich infiziert hat, Systemcheck, also welche Applikationen laufen, welche IP-Adresse habe ich, und das wird dann sozusagen als ganzes Fingerprint-Profil verkauft. Je frischer, desto teurer. Und das kann ich zum Beispiel suchen nach Logins. Also wenn ich jetzt einen großen Chemiekonzern habe, nehme ich mir den als Ziel und dann gehe ich auf diese Marktplätze. Interessanterweise sind die alle russisch gesteuert, zumindest die ich kenne. Gehe auf diese Marktplätze und suche mir dann Profile von Personen, die ein Login zu meinem Zielunternehmen haben, also xy.com. Die kaufe ich dann und dann kann ich die halt umwandeln und kann gucken, ob ich mit den Cookies in das Netzwerk reinkomme, ob da eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt wurde, weil jemand gesagt hat, ich vertraue diesem Browser für 30 Tage und innerhalb der Frist dann sozusagen die Daten geleakt wurden, dann ist er halt drin. Ja? Also genauso passiert es ja jeden Tag, denke ich mir gar nicht aus so eine Story, sondern passiert quasi jeden Tag. Und das kriegt keiner mit. Also ich habe echt Schwierigkeiten, die nächste Frage, die kommt, zu beantworten. Woher weiß ich denn, dass ich so eine Malware habe? Kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Ich habe beim BSI mal geguckt auf den Seiten. Das ist ein Megathema. Ich finde es echt krass, aber von da kommen unglaublich viele Datensätze. Ja? Und die muss man eben als Unternehmen auch mit im Blick haben. Nicht nur diese Leaks, ja, die eben sich darauf beziehen, dass bestimmte Shops, bestimmte Netzwerke als großes Paket geleakt werden, sondern auch einzelne User oder einzelne Rechner sind es vielmehr, können ja mehrere User drauf sein, die aber dann komplett, ja, also da ist man quasi auf dem Röntgengerät. Ne?
Wie, nur mal um zu verstehen, also ich glaube, wie man sich davor schützt, da gibt's, ich habe ja Marian Kugler schon ein paar Mal da gehabt, vielleicht muss ich mit ihm mal eine Folge machen dann dazu, aber ich glaube sozusagen, Malware wird ja auch immer intelligenter, am Ende arbeitet man ja auch retrospektiv, insofern wahrscheinlich ist es schwierig, sich zu schützen. Wenn jetzt, was mir gerade einfällt, ist, es kann ja auch sein, dass sich jemand mit seinem privaten Rechner auf einem einer Firmenressource angemeldet hat und dann ist das Passwort mit drin und dann hilft ja auch die beste XDR-Lösung auf meinem Firmenprofil nichts. Ne? Also das ist sicherlich auch ein Thema mit Cloud-Lösungen. Aber was, wie teuer ist denn so ein Datensatz? Also ich bin jetzt so Angreifer, will jetzt irgendwie so einen Ransomware-Angriff starten. Wie teuer ist denn so ein Datensatz?
Ach, ich habe mal so, also als ich das, ich habe das auch noch gar nicht so lange mit den Infostealern in meinem eigenen Radar. Ja, man kannte das gar nicht so und dann habe ich mich da mehr mit beschäftigt und da habe ich mir ein paar bei Telegram gekauft, ich glaube 6 Stück für $10 oder so, ja. Also die sind, das war jetzt aber einfach nur, weil ich mal gucken wollte, wie die aussehen, weil ich nicht verstanden habe, wie die, also woraus bestehen, die sind eigentlich ja nur Textdateien, ja, im Grunde genommen und das nennt sich auch Infostealer Logs, weil die halt dieses Format auch so haben. Auf den Marktplätzen ist das deutlich teurer. Es gab einen, den hat das BKA aber jetzt geschlossen schon vor einiger Zeit. Und da konnte man locker auch mal $100 oder $200 bezahlen für so ein Profil. Je frischer die waren, umso besser, weil natürlich die Chance besteht, dass doch jemand mitbekommt, dass da auf seinem Rechner irgendwas nicht stimmt. Und ja, also je frischer die sind und ich meine, es ist immer ein Unterschied, finde ich wirklich ein Login zu dem Unternehmen, das mein Ziel ist, oder war jemand auf der Webseite und hat nur einen Cookie von dem Unternehmen bekommen. Das macht auch das Problem aus für diese Anbieter, mit denen wir arbeiten, wo wir sowas nachgucken können, ob es da was gibt, weil natürlich viele Leute sind auf x.com oder so, also gibt es ja tatsächlich, also chemie.com, sagen wir mal, bei dem Unternehmen und gucken sich da was an, dann gibt es eine Attacke auf diesen User und der fällt dann damit rein. Aber der hat gar kein Login, der hat nur einen Cookie damit. Ne? Also da muss man, das ist halt ein riesen Datenaufwand. Ich habe mit einem meiner Anbieter darüber gesprochen, weil der macht im Moment nur Leaks und noch nicht die Infostealer, weil er einfach sagt, das ist so eine riesen Datenmenge, wenn er die indiziert, das ist für die wirklich, das ist echt ein Hammer, ja, was da an Daten dann kommt. Und er will aber einen kompletten Überblick geben, weil wenn man sozusagen dieses Log komplett erfasst, kann man bei der Person sogar die Browserhistorie nachgucken. Ja, man kann wirklich gucken, was hat er gemacht, bis er geleakt wurde. Also das ist unfassbar. Und also eben aus Sicherheitsgründen so eine Geschichte, aber natürlich als Ermittler. Also ich habe ein Training für die Polizei gemacht vor einiger Zeit. Ist ja auch so ein Thema von mir. Und da ging es darum, dass man zu der E-Mail-Adresse konnte der Kollege sozusagen kein Instagram-Account finden. Also ich komme dann gucken wir mal in meinem System nach, ob wir da einen Leak finden. Und also ich habe es nicht besser malen können. Wir haben dann den Leak gefunden von der Person, eine Riesenliste. Und dann hatte er sogar das Login zu dem Instagram-Account. Dann haben wir gesagt, okay, das war also dann vielleicht jetzt Zufall, aber die Datenmenge wird dann immer größer, die da eine Rolle spielt. Ne?
Wenn du jetzt so ein Unternehmen kommt und sagt, ich möchte mal wissen, ob es relevante Daten für mich gibt im Darknet, also oder aus so Leaks, also sich Passworte, Zugangsdaten. Wie häufig kommt das denn vor, dass du nichts findest, würde ich mal sagen?
Also nichts habe ich, glaube ich, noch nie gefunden, tatsächlich. Also es gibt Personen, wo wir dann so, die manchmal einen sehr, sehr flachen Fußabdruck haben, ja, aber Unternehmen, die eine E-Mail-Domain haben, also das ist ganz selten oder relativ frisch und je mehr Mitarbeiter die haben und je größer die sind, umso höher ist da die Trefferquote, ganz sicher. Also die müssen nicht unbedingt alle Infostealer haben, weil das trifft natürlich nicht jeden, weil diese Infostealer werden ja, naja, die gibt's schon auf merkwürdigen Seiten, wo man, da muss ich das ja irgendwie einfangen. Das sind ja keine gezielten Prozesse, nicht unbedingt jedenfalls, ja. Aber gibt immer irgendwie ein paar, ein Freund von mir ist für die IT-Sicherheit von großen Unternehmen zuständig und den haben wir natürlich auch uns mal angeguckt. Und ja, da waren ein paar Dinge, die waren jetzt aber auch nicht so brisant. Aber wir haben trotzdem was gefunden. Also die Frage ist am Ende, man findet immer was und dann muss man es eben bewerten. Bei ihm waren das so Logins zwar, aber das waren sozusagen mit Kunden gescherte Logins, die sowieso irgendwann so ein Ablaufdatum haben. Also es war nichts Kritisches. Aber immerhin, der Kunde hatte dann das Login von dem seinem Counterpart da bekommen und ist dann gehackt worden. Dann wurden seine Daten geleakt und dann damit war sozusagen jetzt so ein Login zu dem Unternehmen im Web und wir haben es halt dann gefunden. Also kommt so ein bisschen drauf an.
Ja gut, aber das ist ja in dem Fall jetzt insofern irrelevant, weil dann vielleicht das Login abgelaufen ist, aber ich habe ja dann schon tatsächlich Zugangsdaten zu einer realen Instanz in einem Unternehmen und dann ist es ja im Grunde die Frage, wie gut ist es. Das heißt, die Info, die du dann geben kannst, ist auch nicht nur, da ist was oder da ist nichts, sondern man kann dann sehr granular sagen, dieser Account ist betroffen,
ja,
vom, was ist nicht, 14.03.2023 oder 24.
Genau.
Und das sind folgende Informationen, sind bekannt. Damit kann man ja was machen, hätte ich gesagt.
Auf jeden Fall. Also man kann damit auch im Grunde Personen identifizieren. Also ich habe in so einer russischen Ermittlung haben wir für uns das mal angeguckt und der Leak, den wir da gefunden haben, war von einer russischen Behörde und das war der Admin von dieser Behörde, also schon eine coole Nummer, ja. Und da wusste ich nicht nur, was für ein Leak der hatte mit seiner, also diese Admin-Daten waren alles lokale Server, kam ich so gar nicht ran, lokale IP-Adressen, aber da ja er komplett geleakt wurde, also eine ganze Maschine, habe ich dann gewusst, wie er heißt, ja. Und habe dann quasi ein komplettes Profil von ihm machen können in mehr oder weniger 0, nichts, ja, weil ich wusste, aha, er hat eine Gmail-Adresse, er hat einen LinkedIn-Account, er hat Twitter und er ist mehr oder weniger ein Freelancer. Und damit habe ich einen neuen Angriffsvektor sozusagen identifiziert, nämlich den Admin von diesem großen Unternehmen oder von der Behörde. Ja, und das ermöglicht natürlich wieder ganz andere Dinge, weil vorher, ich weiß ja, die haben einen Admin, aber ich weiß halt nicht, wer das ist. So, jetzt weiß ich, wer das ist und wenn ich, je nachdem, was ich jetzt für eine Art von Angreifer bin, kann ich natürlich jetzt mich auf den fokussieren und kann dem, also da kann ich das ganze Programm fahren, ja, von Social Engineering über weitere Malware-Attacken, also alles, ja. Und das ist noch nicht so in der Megamasse, diese ganze Story mit den Infos, die dann, aber das ist halt eben einfach schnell abzufragen, ne?
Ja, gut, und insbesondere wenn da Session-Cookies irgendwie drin sind, dann habe ich natürlich auch das Thema, dass ich Multifaktor-Identifizierung mit
ja, genau,
überrücken kann, dann helfen die ja auch nichts. Also das scheint mir schon relevant zu sein. Was ist denn so die das Krasseste, was du gefunden hast bei so einer Ermittlung?
Ja, ich glaube, das war schon einer von denen. Also den ich gerade beschrieben habe. Also die sind eigentlich alle. Also gerade dieses, also ich sag mal, wenn es um die Infostealer geht, ist immer das Ding, wenn man einen gefunden hat, hat man den quasi dann komplett vor sich. Also es ist wirklich so, man weiß ja selber, wo man überall angemeldet ist, was man so hat. Das ist alles da und das finde ich halt mega krass. Und natürlich in der Kombination mit Leak-Daten, also das, wo dann Shops und andere Sachen geleakt wurden, die ganze Kombination, da gibt es schon selbst Leute, die einen relativ flachen Fußabdruck haben, schon wirklich richtig, richtig viele Informationen.
Okay. Was würdest du denn sagen, ich versuche ja immer so ein bisschen mich an den Mittelstand zu richten, was wären denn so Empfehlungen, die man mitnehmen kann, wo man sagt, was kann ich jetzt, was kann ich daraus lernen? Also vielleicht so drei Top-Themen, wo du sagst, damit muss man sich einfach mal beschäftigt haben heute.
Ja, also ich glaube, man muss tatsächlich mit Blick auch auf diese Ransomware-Attacken, die ja auch wirklich immer mehr Mittelständler treffen, muss ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen, dass ich neben einer guten IT-Security, die diese Standards hat, muss ich mich damit beschäftigen, welche Leaks und auch Infos dieser Daten überhaupt über das Unternehmen schon bekannt sind. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach sagt, man macht so eine Art Bestandsaufnahme. Ja, das wäre der erste Schritt. Das zweite wäre zu dem Thema im Grunde ein Monitoring zu machen, weil Bestandsaufnahme heißt ja, okay, Stichpunkt heute, ja. Und dann müsste man sich eben überlegen, dass man den Anbieter findet, mit dem man das machen kann, die auch dann wirklich gute Daten immer wieder dazu kaufen und beziehungsweise dazu holen, indizieren. Das ist ja schon alles sehr aufwendig. Also das fände ich jetzt tatsächlich wichtig, so von dem Aspekt her. Naja, und der dritte Punkt wäre, wenn man keine Unternehmenssicherheit hat, so wie große Unternehmen das ja haben, dass man sich dann vorher schon mal überlegt, mit wem kann man sowas machen. Also dass man nicht erst im Krisenfall dann sagt, oh, jetzt brauche ich einen, der mir die Ermittlungen macht, weil das ist halt immer noch was anderes, wenn man etwas aufklären will, ja, und sowas wie wir eben machen dann, wir machen ja durchaus auch noch weitere Ermittlungen, aber wir sind eben fokussiert auf die Online-Ermittlungen. Und das muss man so vorher im Betto haben. Ja, ich meine, viele haben ja auch einen Arbeitsrechtler zur Hand, wo sofort sagen, wenn ich ein Problem habe mit einer Kündigung oder irgendwas, gehe ich zu dem. Aber ich glaube, ganz viele haben keine Idee, wo sie hingehen, wenn es um die Sicherheit von ihrem Unternehmen geht. Ja, also ich denke, ihr seid ja prädestiniert für die ganze Krisenbearbeitung und solche Dinge. Und ich glaube, Ähnliches gibt es auch für die Ermittlungen. Ja, also dass man sagt, ja, ich brauche jetzt gar keinen Ermittler oder so, aber wer kann mir da helfen? Wer hat eine andere Sichtweise, eine andere Denkweise? Und das wäre vielleicht auch noch ein dritter Punkt.
Ja, das ist ja ein gutes Plädoyer für in der Krise Köpfe kennen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema. Man braucht das nie, aber wenn man es braucht, das vielleicht jetzt noch so als Abschlussfrage, hast du denn das auch schon gehabt, dass du nach einem Angriff irgendwie tätig geworden bist, um zu identifizieren, wo das herkommt oder so? Also macht das auch Sinn, in der Krise dich anzurufen?
Ja, wir haben es tatsächlich gemacht. Also das war und dann einen Ransomware-Angriff, in dem Fall wieder tatsächlich, weil das passte vom Beispiel auch ganz gut. Und da ging es darum, festzustellen, ob, also das ist quasi abgewehrt worden, weil das Unternehmen die Backups einspielen konnte. Also das war schon mal super, weil die waren halt gut aufgestellt. Dann haben wir halt eine umfassende Ermittlung gemacht, um zu gucken, ob die Daten irgendwo angeboten werden, weil die das nicht genau wussten. Die konnten ja nicht sagen, ne? Man ist ja quasi so ein ganz mieses Gefühl, wenn man gar nicht weiß, wer hat da eigentlich in meinen Daten rumgeschnüffelt. Ich habe früher in meinem Polizeileben, war das bei den Einbrüchen genauso, dass die Leute gesagt haben, ah, der hat da in meiner Wäsche rumgewühlt und die Frau war da besonders und das pikiert, was ich verstehen kann. Und bei den Daten ist das genauso. Und das haben wir dann gemacht, haben uns auch um diese Gruppe gekümmert, aber da ist natürlich für uns relativ schnell Ende, wenn wir wissen, die heißen so und so. Die kann man monitoren, diese Gruppen, die Webseiten und zu gucken. Aber was wir eben da auch gemacht haben, war dann nochmal zu gucken, ob wir die, also diesen Bestandsaufnahme von den Leak- und den Ransomware-Daten. Und dann haben wir da tatsächlich einen Infostealer gefunden, der einen Mitarbeiter dann wieder drauf hatte. Und dann war, hey, da müsst ihr aber jetzt mal dran tätig werden. Und wir haben dann noch ein längeres Monitoring für diese Ransomware-Sachen gemacht. Also da gibt's schon punktuelle Aspekte, wo wir auch hinterher noch was machen können, um dann zu vermeiden, dass es nochmal passiert, ja.
Ich vielleicht nur mal, weil das ist ja immer so, muss es jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, aber weil ich das schon auch wichtig finde, dass man mal ein Gefühl kriegt, welche Entscheidungsebene man da jetzt braucht. Wenn man jetzt so eine Analyse bei dir beauftragt, man ist jetzt mittelständisches Unternehmen, wir sind nicht 150 Mitarbeiter und sagt, ich will jetzt mal wissen, ob es was über mich gibt und ob es was kritisch über mich gibt. Wo muss ich da anfangen? Also welches Budget muss ich da bei meinem Chef auskratzen?
Naja, wir gucken uns das immer individuell an, ja, weil es auch eine Frage ist, wie groß ist das Unternehmen? Und also was wir machen, wenn wir so ein komplettes Domain-Exposure-Angebot machen, das liegt irgendwo, ich sag mal tatsächlich zwischen 3 und 9.000 Euro irgendwo in der Region, weil es einfach darauf ankommt, wie viel Informationen da sind, ja, wenn das jetzt wirklich einer unserer Top-Player hier ist, da sitze ich lange an dem Report, weil wir das natürlich auch gucken, welche Kategorien sind das und so weiter. Also das ist kein Produkt so für 500 Euro so im Vorbeigehen, sondern das ist eine intensive Bearbeitung des Themas in der Range von bis, wie ich gerade genannt habe. Und das sieht auch daran, dass wir eben alleine im Augenblick, glaube ich, 3 große unabhängige Datenquellen eingekauft haben, die uns diese Informationen zur Verfügung stellen und die gleichen wir eben alle ab, packen das zusammen und man bekommt dann tatsächlich aber auch alle diese Logins, diese Daten, die es da gibt und kann dann natürlich möglicherweise mit einzelnen Mitarbeitern mal sprechen und sagen, hey, da müsst ihr irgendwie was machen. Habt ihr eigentlich eure Passwortstrategie geändert und so weiter? Also da kann man einige Lehren draus ziehen und ja, das ist dann so ein Produkt, mit dem man arbeiten kann. Ne?
Ich würde jetzt sagen, ein Pentest oder sowas in der IT ist teurer, ja, liefert auch gute Informationen, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, dass das, also ich finde es jetzt im Benchmark, glaube ich, sozusagen von dem Mehrwert, den du dargestellt hast, noch irgendwie was, wo man durchaus mal drüber nachdenken sollte. Ja, also das ist, glaube ich, und es ist halt auch sehr operativ und gibt einem eben ganz konkrete Handlungsmaximen, ja, ohne dass ich ein großes Team brauche, da jetzt mit umzugehen.
Ja, und das ist auch so, dass es einfach ganz Fakt ist, dass diese Anbieter, die hatten einfach eine gute Idee mit dem, wo wir unsere Daten eben einkaufen, wo wir drin arbeiten, wo wir die Exporte machen. Und ja, das kostet, also ich sag mal, man kann das selber machen, das geht alles ohne mich, gar kein Problem, kostet aber 30 im Jahr, ne? So, und dann kann man sich überlegen, oder mehr, 40 vielleicht sogar, wenn ich alle drei nehme. Bei dem einen kann ich nur mit Krypto bezahlen, also das ist alles nicht so einfach. Aber bitte, wer möchte, kann das gerne machen. Und die sind eben, weil die wissen, dass die so eine powervolle Idee da haben. Das war wie früher die mit ihren DNS-Daten, die das zuerst eingesammelt haben, ne? Welche IP-Adresse mit welcher Domain zusammen ist. Und die machen das schon seit 10 Jahren und das war eine geniale Idee. Farsight heißen die, glaube ich, genau. Und die nehmen halt dann ihren Preis dafür, ne? Und bei den Leak-Daten gibt es so drei große Platzhirsche da oder so und da ist dann eben so.
Ja, cool, spannend. Also ich fand das ganz interessant. Ich finde, das ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen an der Oberfläche, aber es hat vielleicht sensibilisiert für einfach die Bedrohung, die da herrscht. Und weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja mal irgendwann nach einem konkreten Ereignis oder so nochmal die Chance, miteinander zu sprechen, wo wir dann vielleicht nochmal eine Case Study diskutieren. Vielen Dank.
Ja, ich werde mal was vorbereiten. Wenn ich mal was finde, was ich so ein bisschen darstellen kann, ist ja mein Problem, wenn wir über die Personen sprechen, dann wird es immer schwierig. Ich könnte da flüchtige Straftäter, könnten wir uns mal so nehmen, so Ruja Ignatova, die Crypto Queen oder so, ist immer ein Lieblingsbeispiel von mir. Selbst da findet man immer noch Spuren, obwohl die ja schon so lange verschwunden ist. Ja, gibt es immer noch irgendwas oder hier den Wirecard-Man da vielleicht. Ja,
dann den habe ich gerade gedacht. Also das Angebot nehme ich an. Wir kommen auf dich zu und wir machen einen neuen Termin. Da gucken wir uns mal an, was über den Wirecard-Man
steht. Dann ermitteln wir mal eine Runde zusammen. Ja, super. Alles klar.
Vielen Dank, Jörn.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Soweit mein Interview mit Jörn Weber. Für mich die wesentlichen Erkenntnisse, die ich extrahiert habe, sind, dass es beim OSINT eben nicht nur um Open Source, also irgendwie kostenfreie Informationen geht, sondern dass es da hochspezialisierte Anbieter gibt, die einem aus einer Vielzahl von Datenbanken und Registern Informationen zusammenfassen, die hochprofessionell aufbereitet werden und die ganz konkrete Fragen beantworten können. Zweitens, dass es extrem wichtig ist, als Unternehmen zu wissen, welche Informationen sind über einen verfügbar, aber eben auch mal zu schauen, was ist denn bei den eigenen Führungskräften los, welche Informationen gibt es über die, haben die sich irgendwie angreifbar gemacht. Wir erinnern uns an die Folge mit Paul Grund, der dargestellt hat, wie Cyberkriminelle versuchen, über Phishing an Informationen zu gelangen. Umso mehr solcher Informationen verfügbar sind, umso besser kann man natürlich einen gezielten Angriff auf eine Organisation vorbereiten. Ich fand durchaus auch erstaunlich, wie günstig dann so Datensätze sind. Aber wichtig ist, man hinterlässt einen digitalen Fußabdruck und sollte sich eben hier Gedanken machen, wie man die Risiken reduzieren kann oder überhaupt erstmal rausfinden, welchen Fußabdruck man denn dort generiert hat. Dann hat Jörn Weber gut beschrieben, wie man denn so mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Ermittlungen durchführen kann. Er hat auch aufgezeigt, dass das in der Regel für Unternehmen insofern natürlich interessant ist, das über Dienstleister abzubilden, weil die Dienstleister da wie so ein Proxy wirken und man, auch wenn die Dienstleister von Jörn Weber dann Daten aufkaufen, man selbst in diesen Aufkaufprozess überhaupt nicht involviert ist. Und ich würde auch sagen, man selbst als Unternehmen gar nicht in der Lage ist, an die Information zu kommen, ja, wenn man nicht sozusagen eine spezialisierte Abteilung betreibt. Wir sind dann ganz intensiv eingegangen auf das Risiko von Infostealern und Leaks, die zunehmend eine große Bedrohung sind und gar nicht so öffentlich diskutiert werden, aber die eine sehr, sehr hohe Relevanz haben. Und ich denke, auch hier ist es von Bedeutung, sich einfach mal ein Lagebild zu verschaffen, welche Informationen sind denn über mein Unternehmen, über meine Domäne in irgendwelchen Leaks bekannt geworden. Das muss ja gar nicht sein, dass die aus meinem eigenen Unternehmenskontext abgeflossen sind, aber vielleicht ist die E-Mail-Adresse in einem Leak drin gewesen, weil sich der Mitarbeiter widerrechtlich, verbotenerweise mit seiner dienstlichen E-Mail-Adresse bei einer privaten Datenbank angemeldet hat, also die Taxianbieter, und in dem Zuge sind Daten geleakt worden und dann ist eben hier auch das Passwort bekannt geworden, was vielleicht an anderer Stelle genutzt wird. Ich denke, solche Themen sind relevant und die geben einem sehr, sehr konkrete Informationen darüber, wie man mit solchen Leaks umgehen kann. Und ja, das ist, glaube ich, auch zusammenfassend meine Erkenntnis, dass man über ein gutes Lagebild und das Nutzen solcher Vorgehensweisen ein sehr, sehr umfassendes Bild gewinnen kann und vielleicht auch einfach schneller als die tatsächlichen Kriminellen ist, an Informationen zu gelangen. Und man kann das Instrument, glaube ich, sehr, sehr gut benutzen, wenn man in einer Krisensituation ist oder auch im Nachgang zu schauen, wo könnte es denn hergekommen sein, oder sind bei dem Hack meines Dienstleisters vielleicht doch Informationen über mein Unternehmen bekannt geworden? Stimmt denn das, was die Krisenkommunikationsabteilung des Dienstleisters dort kommuniziert hat? Ich fand das sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall auch das Angebot annehmen, dass wir nochmal einen ganz konkreten Fall hier diskutieren. Ich freue mich aber bis dahin auch weiterhin über Anregungen und Kritik über redaktion@krisenhex.de. Redaktion@krisenhex.de, Krisenhex dabei ein Wort. Oder über LinkedIn, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin auf Wiederhören.